Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Es wird heute, so denke ich, meine letzte öffentliche Predigt sein. Und da freue ich mich, weil hier eben auch der Ausgangspunkt war durch Daniel. Wenn ich da zurückdenke, in Ludwigshafen haben wir damals gelebt, als er geboren wurde. Und ich konnte nicht abwarten, bis er endlich so groß war, dass wir Basketball spielen können. Hat natürlich da nie gereicht. Aber wenn ich mich dunkel erinnere, habe ich ihn einmal so hoch gehoben, dass er einen Korb machen konnte. Jahre später haben wir miterleben dürfen, wie Daniel zum lebendigen Glauben kam. Und da habe ich mich gefragt, wie konnte ich Basketball für so wichtig halten gegenüber dem, wo er jetzt ist. Und habe entdeckt durch all die Jahre, wie Gott ihn wirklich geprägt hat. Und wie er ihn auch durch all die Tiefen seines Lebens geführt hat. Und das hat mich natürlich schon beeindruckt. Zu seiner Mutter sagt er immer wieder mal, gute Nacht von deinem Erstgeborenen. Das war immer so sein Reden. Und ich freue mich sehr, dass wir beide heute diesen Gottesdienst gestalten dürfen. Danke. Ich möchte sprechen, wie Daniel schon gesagt hat, wie Gemeinde lebt. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, weil es Jesus sehr wesentlich war. Wir haben das schon gehört am Missionsbefehl. Ich komme nachher noch einmal darauf zurück. Ihr Lieben, ich erzähle euch nichts Neues. Bin überzeugt davon, dass ich sage, das kennen wir alles. Ja, ich auch. Aber die Frage ist nicht nur, ob ich es kenne, sondern Frage, wie wird mein Glaube auch sichtbar? Wie können Menschen entdecken, das ist ein gläubiger Mann, eine gläubige Frau? Ich denke immer an den Supermarkt, in dem ich eingekauft hatte. Und da saß eine ältere Dame an der Kasse, immer freundlich, immer lieb. Also die hat nichts aus der Ruhe gebracht. Und als wir in einem Kreis, es war eine Bibelstunde, zusammen waren, habe ich dieses gesagt. Ich habe gesagt, also ich denke, das müsste eine Christin sein. Und sagt einer, natürlich. Ist in unserer Gemeinde. Versteht dieses Sehen und Entdecken, hier sind Christenmenschen, es wird sichtbar. Und darüber möchte ich gern ein wenig sprechen. Paulus in 1. Korinther 3, Vers 16. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn uns das bewusst ist, dann müssen wir wissen, wo ich gehe und stehe, da ist der Herr. Was ich denke, der Herr kennt es. Was ich rede, der kennt es. Was ich mir ansehe, der Herr kennt es. Und die Frage dabei ist, fühlt sich der Herr wohl in meinem Körper? Ist er dankbar, mit diesem Walter Gruch oder wem auch immer zu leben. Wir merken also auch etwas von der Herausforderung unseres Herrn. Und das würde ich euch gerne sagen an 6 Punkten, die ihr alle kennt. Ich wiederhole sie nur wieder. Das erste, die Einmütigkeit unter den Gemeindegliedern. Ein wesentlicher Punkt. Was für uns wichtig ist, wir haben so viele Dinge ausprobiert, immer wieder was Neues gemacht und haben uns zu wenig konzentriert, was uns das Wort Gottes auch hier bezüglich über die Urgemeinde sagt. Die Einmütigkeit war ihnen wichtig. Das heißt, in der Urgemeinde sehen wir Einheit, Einmütigkeit und Gemeinsamkeit der Gläubigen. Das war untereinander kein Problem. Ich sage es an ein paar Stellen. Apostelgeschichte 1,14. Einmütig im Gebet waren sie versammelt. Sie warteten gemeinsam auf die Verheißung. Sie verharrten mit Einmütigkeit im Tempel. Sie brachten Lob, Dank und Anbetung einmütig zu Gott. Sie lebten miteinander wie ein Herz und eine Seele. Sie versammelten sich einmütig zum Gottesdienst. Auf der Konferenz in Jerusalem fassten sie einträchtig den Beschluss. Und das zeigt, was Jesus schon in Johannes 17 sagte, sein Wunsch ist, auf dass sie alle eins seien. Und das ist die Frage, sind wir einmütig? Ist es uns wichtig, als Gemeinde im Grunde mit einer Zunge zu reden und nicht zu sagen, der denkt so, naja, wird schon klappen. Nee, klappt nicht. Wir brauchen diese Einmütigkeit. Lass mich das nochmal als Frage stellen. Ist euch die Einheit dieser Gemeinde wichtig? Seid ihr bereit, dafür wirklich euch einzusetzen, dass wir in dieser Einheit leben? Zweitens, die Verankerung in Gottes Wort. Ich lese Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Vereinfacht gesagt, wenn du klug werden willst, dann lies die Bibel. Denn sie ist das Wort, das ist, das bleibt, auch nicht aufhören wird. Wie Jesus sagt, nicht ein i-Tüpfelchen wird verloren gehen. Darf ich fragen, wie ist unsere Leidenschaft zum Wort? Wie viel Zeit nehmen wir uns, Bibel zu lesen? Aber das Wesentliche ist ja, dass dieses Wort Gottes mein Besitz wird. Und dass dieses Wort Gottes in meinem Leben lebendig wird. Ich denke, dass es wesentlich ist, dass wir Leute sind und dadurch, durch Gehorsam, zur lebendigen Gemeinde werden. Wenn wir sehen, die Pfingstpredigt, die Petrus gehalten hat, es war im Grunde das Zitieren der Heiligen Schrift. Im Alten und Neuen Testament, soweit damals schon war. Also wie wesentlich das ist, dass wir dieses Wort Gottes kennen und dieses Wort Gottes auch umsetzen. Ich erinnere mich, früher hatte ich einen Schuhmacher, da gab es die Leute noch. Wenn ich zu dem kam, da hat er zuerst gesagt, Walter, warte mal. Er hat seine Bibel aufgeschlagen, hat mir ein Wort gelesen, hat ihm gesagt, das ist mir heute wichtig geworden. Wie gehen wir an das Wort Gottes? Gehen wir an das Wort Gottes, indem dass wir sagen, Herr, wir bitten dich, rede du persönlich zu mir. Ich kann nicht anders an meine Bibel gehen. Ich bitte den Herrn um sein Wort, auch für mich, für diesen Tag. Und ich erlebe es nicht immer, aber ich erlebe immer wieder, wie mich dann ein Wort Gottes trifft, wo ich danach handeln soll und handeln muss. So praktisch ist das Wort. Auch die ganze Gemeinde ist im Grunde eine praktisch geistliche Gemeinde, in der das deutlich werden soll. Und wenn wir das belehrende Wort hören, dann ist es auch gleichzeitig das erbauende und das tröstende Wort. Wie gut, dass der Herr noch zu uns redet. Darf ich fragen, wie viel Zeit nimmst du dir täglich, um Gottes Wort zu lesen? Ich denke an jemanden, den ich kenne, der hat seinem geistlichen Vater gesagt, also ich komme nicht dazu, richtig die Bibel zu lesen. Ich habe so viel Arbeit von morgens bis abends, geht einfach nicht. Und wisst ihr, was er gesagt hat, der geistliche Vater? Er hat gesagt, was dir wichtig ist, dafür hast du Zeit. Und das ist die Frage, ist uns wirklich Gottes Wort so wichtig, dass wir auch die Zeit dafür haben? Denn schau dir mal, wir sind ja nicht Menschen, die ein Hobby entdeckt haben, Christ zu sein, sondern wir sind Menschen auf dem Weg und wissen das eine. Und wenn uns das bewusst ist, wird es uns wirklich nicht mehr loslassen. Es gibt nur die Möglichkeit zu entscheiden, Himmel oder Hölle. Wir reden nicht mehr gerne von der Hölle. Wir lassen das weg. Wir haben nur noch die Liebe Gottes, der alles zudeckt, der alles macht er gut. Von Hölle reden wir nicht. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass eben Menschen, die nicht glauben, verloren gehen. Ich denke jeden Tag, wenn ich allein an unser Volk denke, wie viele Millionen Menschen gehen verloren, weil ihnen Glaube und Jesus unwichtig ist. Deswegen hat die Gemeinde Jesu einen wesentlichen Auftrag. Und das will ich sagen am dritten Gedanken. Haben wir eine geläuterte Motivation für das, was wir tun? Das wird deutlich, einmal in der aufrichtigen Dankbarkeit. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich, sagt der Psalm. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen. Ich bin in vielen Dingen dankbar. Bin ich es in allen? Bin ich dankbar, dass der Herr meine Frau vor 4 Jahren weggenommen hat? Kann ich Ja sagen dazu? Und ich kann ein Ja sagen dazu. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass er meine Frau weggeholt hat, denn es wäre eine schlimme Zeit für sie geworden. Kann ich dankbar sein, auch in meinen Tiefen, die ich erlebe? Kann ich Ja sagen dazu? Das ist oft schwierig, ich weiß das. Aber Gottes Wort sagt es uns, sei dankbar in allen Dingen. Das andere, was auch bei uns zu sehen sein sollte, ist die bleibende Freude. Haben wir Freude an Jesus? Haben wir Freude an diesem Herrn? Nehemia 8 sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wird etwas deutlich von der Freude auch in der Begegnung mit Menschen? Wird etwas deutlich davon, dass unser Leben geprägt ist von der Freude? Apostelgeschichte 13, die Jünger wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Gerade vorher hat man ihnen nachgestellt. Und sie gehen weiter in der Freude ihres Herrn. Jesus wird verherrlicht, auch noch einmal durch deine und meine Tiefen, durch die wir gehen. Und noch eins. Wie ist meine geläuterte Motivation? Habe ich eine reine Liebe aus Gott? Keine Allerweltsliebe. Paulus sagt in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen, ist nicht tropfenweise gegeben, sie ist ausgegossen, ausgeschüttet. Und davon möchte er gerne, dass wir weitergeben. Paulus gebraucht dann noch in 1. Korinther 13 eben dieses hohe Lied der Liebe. Und noch eins, die bewährte Treue. Wie ist unser Verhalten im Erscheinen vor dem Herrn? Bewährte Treue. Apostelgeschichte 4, dieses brüderliche Teilen untereinander, was damals noch möglich war. Bewährte Treue. 1. Korinther 4, von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig, dass sie treu sind. Anders gesagt, das Beste, was wir geben, gehört dem Herrn und sonst niemand. Ihr Lieben, darf ich fragen wieder, was ist deine Motivation? Ich habe da mal schon ein bisschen zurück, es war 1974, Olympiade in Deutschland. Und ich war damals in Kaiserslautern, hinter Kaiserslautern, bei einem amerikanischen Ehepaar, um ein Gospelkonzert vorzubereiten. Wir haben alles besprochen, das war Mittwoch. Und dann sagte er mir am Ende, morgen fahren wir nach München zur Olympiade. Oh, sag ich, da freue ich mich für euch, da könnt ihr doch am Sonntag den Abschluss der Olympiade sehen. Hat er gesagt, nein, da sind wir in der Gemeinde. Das hat mich wirklich beeindruckt. Die lassen den Sonntag, den tollen Abschied, einfach sausen, weil sie zur Gemeinde gehören. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen zu überheblich. Aber ich war immer der Meinung, wenn ich nicht zum Gottesdienst gehe, dann fehlt den Geschwistern etwas. Und ich war auch immer der Meinung, ich muss zum Gottesdienst, um die Geschwister zu erfahren. Wie ist unser Verhältnis zu dieser Treue, wirklich zum Herrn zu gehören und das auch deutlich zu machen und nicht sagen, also heute geht es mir nicht so ganz und geht nicht, ja. Ich glaube, was wir von der Urgemeinde lernen können, die Gemeinschaft war ihnen bedingungslos wichtig. Ein vierter Gedanke. Die konkrete Zielsetzung. Das können wir sehen. Die Gemeinde verfolgte konkrete Ziele. Ich komme hier nochmal zurück auf Matthäus 28, den Missionsbefehl. Und ihr könnt sehen, in dem Missionsbefehl steckt einfach die Kettenreaktion, die im Grunde Jesus jedem Gläubigen aufgetragen hat. Noch einmal. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das steht. Jesus gehört alle Macht. Und dann sagt er, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu bewahren. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir merken also, wie Jesus uns hineinstellt, an seiner Stelle Boten Christi zu sein, wie es Paulus dann auch an verschiedenen Stellen zum Ausdruck bringt. Eine andere Stelle ist Apostelgeschichte 6, die Berufung der Diakone. Um was geht es? Es geht um die Errettung einzelner Verlorene. Es geht um das bewusste Leben in der Nachfolge. Und es geht um äußere Hilfe für jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen, sagt Paulus. 3 Minuten Werbung für Gambia. Uns war wichtig, und das haben wir durchgehalten bis heute in unserem Team, dass wir die diakonische soziale Aufgabe wahrnehmen, aber immer mit dem Evangelium. Aber umgekehrt gilt es genauso. Ich kann nicht nur das Evangelium verkündigen und sagen, wie du durchkommst durchs Leben, interessiert mich nicht. Wir haben diese Gesamtaufgabe in dieser Welt. Ich habe oft den Eindruck, wir denken zu wenig daran. Es ist nicht ein Hobby von uns, sondern es ist der Auftrag unseres Herrn. Die evangelistisch-missionarische Ziele einer lebendigen Gemeinde sind ein qualitatives und ein quantitatives Jüngermachen und natürlich die organische Beziehung der Jünger untereinander, hatte ich vorhin Punkt 1 schon gesagt. Ich war viel unterwegs, zum Evangelisieren, Bibelwochen zu halten. Ich habe über 20 Jahre viele, viele Gemeinden kennengelernt. Und das ist interessant, wie man das dann erleben kann. Ich denke an eine Gemeinde, das war Landeskirche, und wir waren zum Gebet noch zusammen vorher, in der Sakristei, und als wir das taten, kamen die Glocken. erinnere mich noch an das Gebet des Pfarrers, der betete: Herr, wenn jetzt unsere Gemeinde die Glocken hören, dann lass sie kommen. Meint ihr, die wären gekommen? Absolut nicht. Ich glaube, der Weg muss anders sein. Das habe ich erlebt in einer Gemeinde. Ich hatte eine Woche und danach waren wir im Gespräch und die Gemeindeleute haben gemerkt, also wir haben zu wenig Leute erreicht. Wir haben mit 60 Leuten da diese Woche angefangen, hat sich ein bisschen verändert, aber mehr war nicht. Und dann irgendwie im Gespräch war dann klar, ja, wir warten, dass die Leute zu uns kommen, aber sind wir bereit hinzugehen? Und da kam einer und sagt, da oben ist ein ganz neues Baugebiet, da war noch nie jemand von uns gewesen. Und wir wollen die persönlich besuchen und auch in unserem Ort. Ich weiß nicht, was sie geritten hat, aber sie haben mich dann ein Jahr später wieder eingeladen dazu. Und das Ergebnis war, wir haben nicht mit 60 begonnen, sondern mit 120. Und fast jeder hat gesagt, allein dieses persönliche Ansprechen der Leute war schon genug für mich. Mach die Entdeckung. Ich denke, das ist wesentlich. Deswegen noch einmal die Frage, welches konkrete Ziel habt ihr? Wie geht das weiter? Und ein fünfter Gedanke. Zu einer lebendigen Gemeinde gehört die Großmacht des Gebetes. Nicht nur die Gemeinde wurde in einer Gebetsstunde gegründet, auch die Weltmission. Bis dahin hatte der Herr gesandt, aber jetzt sendet er seine Gemeinde. Unter seine Herrschaft sollen wir gehen. Und die Urgemeinde wusste etwas von der Großmacht des Gebetes. Sie lernten beten und sie übten beten. Und es war in der Urgemeinde nie ein Monolog, sondern auch immer ein Dialog. Wenn ich zum Herrn bete, brauche ich auch eine gewisse Zeit, um auf den Herrn zu hören, ob und wie er antwortet. Das Gebet wurde für die erste Gemeinde eine unübertroffene Macht. Könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 3, 4, 12, 13 und. Die Frage wäre hier auch, hängt Gebetslosigkeit mit Unglaube zusammen? Ich vergesse das nie, was ich vor Jahren gelesen habe. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, Ole Hallesby, ein schwedischer Theologe, hat einmal gesagt, zum Gebet gehören zwei Dinge, Hilflosigkeit und Glaube. Eingestehen, Herr, wer bin ich, was kann ich, aber ich vertraue dir. Und das ist sehr schön deutlich zu machen an Johannes 2, bei der Hochzeit, bei der Jesus war. Und der Wein ging aus. Und Maria ging zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Und er: Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist jetzt nicht. Was macht sie? Sie setzt sich nicht hin und hält den Mund, sondern sie geht zu den Jüngern und sagt, was er euch sagt, das tut. Und tatsächlich, der Herr hat geantwortet, er hat gesagt, bringt mir eben alle Fässer, die ihr habt, ich fülle sie und so weiter. Er schenkt überreich. Wie wesentlich ist, dass wir als Gemeinde wirklich betende Gemeinde sind. Ich habe das mal eindrücklich erlebt, als ich in Rumänien war. Ich hatte die Botschaft am Gebetsabend. Und da waren ungefähr 60 Leute da. 30 Seiten waren nur Männer gesessen, 30 nur Frauen. Auch die Ehepaare waren da nicht zusammen. Als ich fertig war, hat der Pastor gesagt, wir wollen beten. Und da hat er angefangen. Und als er fertig war, hat der Erste gebetet. Als er abends sagte, der Zweite, der Dritte, der Vierte, Fünfte. Und so ging es drinnen bis hinten hin. Und dann haben die Frauen angefangen bis vorne. Ich entdecke immer wieder, wenn 10 Leute zusammen sind zum gemeinsamen Gebet, beten 2, wenn es hochkommt 3, haben die anderen nichts zu sagen. Ich werde gesegnet, auch durch Gebete meines Bruders, meiner Schwester. Lasst uns betende Gemeinde sein. Spurgeon hat gesagt, ich bemesse die Gemeinde nicht nach ihren Gottesdiensten, sondern am gemeinsamen Gebet. Und ich habe gelesen in einem Bericht von ihm, dass Studenten wohl zu früh gekommen sind. Und der, wie auch immer, Hausmeister hat sie geführt, hat ihnen die einzelnen Räume gezeigt. Und dann ging er mit ihnen runter in den Keller und hatte gesagt, ich zeige euch jetzt noch den Heizungsraum. Da hat er die Tür aufgemacht und da waren 400 Männer auf den Knien und haben gebetet für die Nachmittagsveranstaltung. Groß macht Gebet. Ihr Lieben, darf ich fragen, wie viel gemeinsames Gebet habt ihr auch als Stärkung untereinander? Und das Letzte, die Kraft des Heiligen Geistes. Warum wuchs die Urgemeinde so rasch? Und warum wächst es bei uns so langsam oder kaum? Ich habe von Gambia erzählt, es ist wirklich schön zu sehen, wenn ich einen Pastor anrufe. Ich sage, Thomas, wie war der Gottesdienst? Papa, bin dort ein Papa. Papa, bei mir kommen jeden Sonntag Menschen zum Glauben. Wir sehen in Gambia auch ein geistliches Leben. Da sage ich immer, es wäre gut, die würden was exportieren und wir würden es aufnehmen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Die Urgemeinde rechnete eben mit dem Wirken des Heiligen Geistes an allen Gläubigen. Sepp Herberger, noch bekannt? Sepp Herberger geht in die Umkleidekabine der Männer und sie haben ein schweres Spiel, das nicht zu gewinnen ist. Und er hört, wie einer der Leute sagt, Männer, das Spiel gewinnen wir nie. Herberger hat gesagt, du brauchst dich gar nicht ausziehen, kannst gehen. Was haben wir für eine Erwartung? Haben wir Erwartung, dass der Herr unser Beten und Wollen und Arbeiten und Einssein umsetzen? Die Gaben Gottes gelten allen Gläubigen, ganz gleich, was sie machen. Nicht jeder kann Prediger sein, nicht jeder Ältester. Aber Bazzani hatte mal gesagt, meine Jungs haben die besten Pommes nach der Anstaltung. Ja, jeder hat seine Gaben. Petrus drückt es ja in 1. Petrus 4, Vers 10 aus. Gott braucht jeden Einzelnen, egal welche Gabe du hast. Geh zu deinem Leitungskreis und sag, ich bin bereit. Wo setzt du mich ein? Da haben die ein Problem, das sollen sie überlegen mit dir. Aber jeder wird gebraucht, ausnahmslos. Keiner kann sagen, ich bin gläubig und es genügt. Nein, der Herr ruft uns, ihm zu dienen. Er ist es, der ruft, der befähigt, der gebraucht. Einfach in der Wirklichkeit seines Heiligen Geistes. Zum Schluss noch einmal: Zu einer lebendigen Gemeinde gehören immer alle Gläubigen. In einer lebendigen Gemeinde werden immer alle Gläubigen gebraucht. Zu einer missionarischen Gemeinde gehören alle Gläubigen mit dem Einsatz ihrer ganzen Gaben und ihres ganzen Lebens. Nicht umsonst heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein, meine Märtyrer. Darum geht es. Gläubige sind also Menschen, die mit ihrem Leben unterschreiben, an wen sie glauben. Und das Erbitten wünsche ich für euch, dass wirklich Gemeinde sichtbar wird in dieser Zeit. Amen.